Schwestern, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Nachmittag. Und wie schon auch unser lieber Bruder Siegfried angekündigt hat, wir haben heute Nachmittag einen Überblick über einige Entwicklungen in der heutigen Christenheit vor. Morgen wollen wir intensiv Gottes Wort auslegen, diesen wichtigen Judasbrief Vers für Vers betrachten, der uns eben von göttlicher Seite her Licht gibt über die Zeit, in der wir leben. Aber heute wollen wir auch von Gottes Wort her einfach einige Entwicklungen miteinander ansehen, die den modernen Evangelikalismus angehen. Wohin driften die modernen Evangelikalen? Schlaglichter einer Abwendung vom biblischen Glauben. So haben wir dieses Thema formuliert. Ja, da gibt es Verwirrung. Der Begriff evangelikal hat bei manchen noch eine sehr positive Bedeutung. Ich habe vor kurzem mit einem älteren Bruder gesprochen, der gesagt hat, sie haben so irgendwie erwähnt, dass evangelikal etwas mit Verführung zu tun hat. Das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe mich doch als Evangelikaler. Ich bin für das Evangelium. Was ist daran verkehrt? Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir am Anfang unseres Themas uns auch mit diesem Begriff ein wenig beschäftigen. Was bedeutet eigentlich moderner Evangelikalismus? Aber zunächst mal möchte ich ergänzen zu dem Bibelwort, das unser Bruder uns gelesen hat aus 2. Timotheus 3, noch ein weiteres lesen aus 2. Timotheus 4, das eigentlich dieses geistgeleitete Porträt des endzeitlichen Abdriftens von Gott und seinem Wort noch ergänzt. 2. Timotheus 4, ab Vers 1, möchte ich an den Anfang dieser Betrachtung stellen. Da lesen wir: Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, in dieser Zeit leben wir ganz deutlich, ganz klar, sichtbar und erkennbar. Es geht um die Wahrheit Gottes. Und diese Wahrheit ist in dem Wort Gottes geoffenbart. Es ist ein herrliches, ein ewiges, ein göttliches Wort, eine absolute Wahrheit. Und es ist ein Wort, das schneidet wie ein zweischneidiges Schwert. Und heute erleben wir in der Christenheit, dass dieses Wort letztlich stumpf gemacht wird und entwertet wird und relativiert wird und man einfach diese absolute Wahrheit gar nicht mehr erträgt. Dieses scharfe, zweischneidige Schwert will man nicht mehr haben, das in die Seele dringt, das uns letztlich auch ans Licht stellt und damit auch persönlich vor den stellt, dem wir Rechenschaft geben. Vielleicht lesen wir dieses Wort aus Hebräer 4, Vers 12 noch einmal, um uns daran zu erinnern, was für eine Kraft in dem inspirierten, göttlichen, heiligen Wort ist. Und vor dieser Kraft laufen leider viele moderne Christen davon, anstatt sie zu schätzen und sich von ihr zu nähren. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Und hier haben wir es mit der Person zu tun, mit der Person des Herrn Jesus, der das Wort Gottes ist. So verstehe ich das. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ja, das ist eine heilige Gegenwart, in die uns das Wort Gottes stellt, die Gegenwart unseres Herrn. Und das ist eben der Punkt, dass viele moderne Christen diese Gegenwart gar nicht mehr ertragen, dass sie dieses scharfe Schwert wegtun wollen aus ihrem Leben damit sie in einem Zwielicht leben können, wo man sich selber arrangieren kann, wie man es gerne hätte. Und das ist, denke ich, mit einer der tiefsten verborgenen Wurzeln dafür, dass wir heute feststellen müssen, dass viele Christen, die zu Kreisen gehören, die früher einmal bibeltreu genannt werden konnten, heute von dieser Bibeltreue weit abgedriftet sind und immer weiter abdriften. Und das ist das Problem des Etikettenschwindels. Evangelikal heißt eigentlich dem biblischen Evangelium verpflichtet. Und es ist etwas Schönes und etwas Gutes. Ja? Also das Etikett bibeltreu steht noch auf der Flasche, aber es ist zunehmend verkratzt und verbleicht und in Wirklichkeit stimmt der Inhalt nicht mehr mit dem Etikett überein. Das ist das Problem der Evangelikalen heute. Und deswegen würde ich unterscheiden zwischen den alten biblischen Evangelikalen und den modernen bibelkritischen und von der Bibel abweichenden Evangelikalen. Ja, und das möchte ich vielleicht kurz ein bisschen erklären, auch den Hintergrund dieses Begriffs, der ja eigentlich für uns ein Fremdwort ist. Nun, wenn wir die Geschichte der Christenheit anschauen und bei der Reformation ein kurzes Schlaglicht werfen, dann stellen wir vielleicht ganz kurz gesagt fest, dass die Reformation selber ein Mischcharakter hatte, aus meiner Sicht. Auf der einen Seite war da göttliches Licht, eine Rückkehr zum Wort Gottes, eine Wiederentdeckung des biblischen Evangeliums, das von der römisch-katholischen Kirche völlig verfinstert und verkehrt und entstellt war. Es war also eine göttliche Erweckungsbewegung, die in der Reformation auch zum Ausdruck kam, aber gebremst und verbogen durch faule Kompromisse. Wir wissen, dass die Reformation nur deshalb diesen politischen Erfolg hatte, weil sie auch politische Zugeständnisse gemacht hat. Luther hat sich verbündet mit den Fürsten, die zum großen Teil nicht wirklich biblische Christen waren, sondern die einfach eine Reformation der Religion suchten, die sie von Rom unabhängig machte und die ihnen ermöglichte, ihre eigene Religion in ihrem eigenen Ländle, in ihren Ländereien, in ihrem Fürstentum zu bestimmen. Und dieser Kompromisscharakter, dieser Mischcharakter, dass Luther den Fürsten alle möglichen Zugeständnisse machen musste, damit sie umgekehrt als Schutzherren dieser evangelischen Bewegung auftreten konnten, hat von vornherein auch die Tiefe und Kraft dieser Erweckungsbewegung gebremst. Da gab es alle möglichen Mischeinflüsse und das zeigt sich auch in der Bewegung, die eben aus dieser kirchlichen Reformation entstanden ist, nämlich dem Pietismus und der Erweckungsbewegung, die daraus folgte. Also die Kirche selber war keine biblische Gemeinde, sondern ein Mischwesen. Sie haben genau das gemacht, wovor 2. Korinther 6 gewarnt hat. Sie haben nämlich Licht und Finsternis, Gläubige und Ungläubige, alle in einem großen Rahmen zusammengepackt, vereint durch das Band der Kindertaufe und der Irrlehre von der Säuglings-, ja, von der Taufwiedergeburt, dass angeblich durch die Säuglingstaufe ein junges Baby schon zum Kind Gottes wird und gerettet wird und Christ wird. Ja? Das war also etwas. Luther hat von den 7 Sakramenten der römischen Kirche, die alle 7 böse und falsch und verführerisch waren, 2 übrig behalten. Das waren genau 2 zu viel. Ja, das ist also meine persönliche Meinung. Ich denke, der wirklich biblische Impuls dieser reformatorischen Erweckung ist tiefer und besser zum Ausdruck gekommen in der Täuferbewegung, die von vornherein unabhängig vom Staat war und die von vornherein eben auch die persönliche Heiligung und die Absonderung der Gemeinde von der Welt als ein Anzeichen hatte. Auch dort gab es natürlich Fehlentwicklungen und ja, Geburtsschwierigkeiten. Ja. Aber ich denke, man kann sagen, dass eben gerade die Täuferbewegung in den verschiedenen Auswirkungen letztlich auch die Absichten Gottes mit seiner Gemeinde tiefer erfasst hat als die Reformation selbst. Nun, es ging eben weiter. Die Reformation ist nicht letztlich auch durch diese Vermischung mit der Welt in der Orthodoxie erstarrt. Kurze Zeit später, schon etwa 100 Jahre später, und da kam der Pietismus auf als eine Reformbewegung der Reformation. Persönliche Frömmigkeit, Pietas, ja, das war das Anliegen der Pietisten. Und ich denke, auch da sehen wir Vermischung. Auf der einen Seite das Bemühen, weiterhin in der Kirche zu bleiben und auch der Zwang, in der Kirche letztlich auch sich zu orientieren und unter der Herrschaft der Kirche zu sein, wurde ja von der Obrigkeit zum Teil erzwungen, vorgegeben. Man durfte ja gar keine unabhängigen Versammlungen abhalten. Bis 1848 war das obrigkeitlich verboten und wurde streng geahndet. Deswegen wurden ja die Täufer auch so verfolgt, weil sie eben dieses Kirchenstaatschristentum nicht mitgemacht haben. Ja, und dann, der Pietismus war eben eine Mischbewegung von Anfang an. Und der Pietismus hat gelitten nicht nur unter dem Kompromiss mit der Kirche, sondern aus meiner Sicht, und das hatten wir auch schon mal hier in diesem Rahmen, unter einer starken Vermischung mit der katholischen Mystik. Ja, wir haben einmal über Mystik gesprochen, hier in diesem Saal vor einigen Jahren. Da ging es eben auch um Johann Arndt und die Bücher vom wahren Christentum, die evangelische Frömmigkeit mit katholischer Mystik vermischt haben und die einen sehr, sehr problematischen Einfluss hatten auf ganz viele Bereiche des Pietismus. Und es gab immer eine mystische, schwärmerische Richtung im Pietismus. Es gab im 17., 18. Jahrhundert bereits falsche Propheten und Prophetinnen, Zungenreden, Ekstasen, Wunderheilungen, Leute, die umgefallen sind unter den Geisteswirkungen eines falschen Geistes. Also eine Pfingstbewegung im Kleinen. Ja? Das waren die sogenannten Inspirierten. Ja? Das gab also eine Bewegung, die wirklich im Pietismus sozusagen diese ganzen Dinge schon vorweggenommen hat. Philadelphia-Bewegung, Jane Lead, sind so ein paar Stichworte, wer sich da ein bisschen mehr auskennt. Und die haben übrigens auch dann die Allversöhnung reingebracht. Ja? Auch immer wieder von der Mystik her kommen solche falsche Lehren. Gut, und dann auf der anderen Seite gab es den evangeliumsgemäßen, erwecklichen Flügel des Pietismus, der auf Bekehrung und Wiedergeburt gedrängt hat und der immer wieder auch geseufzt hat unter dem Joch, dem ungleichen Joch mit der Kirche. Ja? Also mal so ganz einfach skizziert, und diese beiden Strömungen sind immer wieder aufzufinden bis ins 19. Jahrhundert hinein. Es gab eben Erweckungsbewegungen, Bekehrungen, Elias Schrenk, Hudson Taylor, gute, wirklich wunderbare geistgewirkte Vorstöße und Siege für das Evangelium. Und es gab auf der anderen Seite immer im Pietismus die Kompromissströmung, die auch dann eben mit der aufkommenden Bibelkritik Kompromisse machte und bei der Kirche blieb, als die Kirche immer mehr abdriftete, selbst vom Bekenntnis zum Evangelium abdriftete. Und das finden wir eben ganz interessanterweise dann auch im 20. Jahrhundert wieder. Wir finden auf der einen Seite den Vormarsch der Bibelkritik am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es offenbar, dass die liberale bibelkritische Theologie die ganzen Kirchen erobert hatte, sowohl in Amerika als auch in Europa. Ja? Also die Kirchenleitungen, viele Pfarrer, die meisten Pfarrer waren verseucht von der Bibelkritik, von der Infragestellung von Gottes Wort, von der Abweichung von der Inspiration und von der Ablehnung der Wunder und der Ablehnung Gottes als des Schöpfers, Evolutionsirrglaube griff um sich unter den Pfarrern und unter den Christen in den Kirchen. Und die Reaktion darauf war in Amerika zunächst einmal die Bewegung des Fundamentalism, des Fundamentalismus. Ich verwende den Begriff nicht so gerne, weil er heute eben von einer weltlichen Polemik in eine ganz falsche Richtung interpretiert wird. Aber damals nannten sich diese Christen selber ganz fromm und frei Fundamentalists. Wir halten fest an den Fundamenten des biblischen Glaubens. Da gab es sogar eine Buchreihe in Amerika, herausgegeben von Reuben Archer Torrey, dem Mitarbeiter von Moody, damals aus dieser Erweckungsbewegung. Und der hat gesagt, wir halten fest an der Inspiration der Heiligen Schrift, an der Jungfrauengeburt, der Göttlichkeit und Menschlichkeit des Herrn Jesus Christus. Wir halten fest an seinem stellvertretenden Sühnopfer. Wir halten fest eben an der Wahrheit von dem ewigen Gericht und der ewigen Errettung allein durch Glauben, allein durch Gnade, auf der Grundlage der Bekehrung und Wiedergeburt des Einzelnen. Es waren so diese Dinge. Und wir halten fest an der Wahrheit von der Wiederkunft Jesu Christi. An der Wahrheit, dass die Welt ein Gericht vor sich hat. Das war nämlich auch bestritten worden und ist natürlich auch heute bestritten von den modernen Theologen. Das waren so diese Dinge. Und diese Bewegung hat gesagt, wir kämpfen einen Kampf auf Leben und Tod mit der Bibelkritik. Wir müssen uns absondern. Wir müssen kämpfen für den Glauben und wir müssen uns absondern von den Liberalen. Das waren die Fundamentalists, die kämpferischen, bibeltreuen Christen, die sich geformiert haben gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika und die zum Teil eine erstaunliche Kraft entfaltet hatten, auch noch bis in Anfang des 20. Jahrhunderts hinein. Ja? In Deutschland haben wir so eine Entwicklung nicht so stark gehabt. Da gab es eben auch nicht die freien Gemeinden, sondern der Pietismus war sehr stark immer noch eben gefangen in dem Joch unter der Kirche und hat von daher diese ganz entschiedene Absonderung von der Bibelkritik kaum nachvollzogen. Aber es gab trotzdem bibeltreue Christen, die deutlich Stellung genommen haben gegen die Bibelkritik. Ja, wir kennen die Bewegung Kein anderes Evangelium. Auch der Bibelbund kam ja aus diesen Bestrebungen heraus zustande, dass man gesagt hat, wir wollen die Irrtumslosigkeit und absolute Autorität der Bibel festhalten, auch wenn immer mehr Kreise sie in Frage stellen. Aber Tatsache ist, es kam dann in Amerika ganz bewusst zu einer Gegenrichtung gegen die Fundamentalists. Und das waren die Evangelicals, die modernen Evangelikalen. Evangelicals war im 19. Jahrhundert ein Name für die Fundamentalisten, für die, die am biblischen Evangelium festhielten und die Liberalen bekämpft haben. Ja, es war also ein guter Name, ein Banner letztlich derer, die das biblische Evangelium festhalten wollten. Aber im 20. Jahrhundert kamen die modernen Evangelikalen auf und es war so etwa 1940, 1950. Und die haben sich von den Fundamentalisten getrennt und haben gesagt, wir wollen nicht so radikal sein. Wir wollen nicht uns so abgrenzen von der Welt und auch nicht von der liberalen Theologie, sondern wir wollen eine Politik des Dialogs, der Öffnung, wir wollen das Gemeinsame suchen mit der liberalen Kirche. Wir wollen versuchen, die liberalen Kirchen durch Überzeugungsarbeit allmählich wieder richtig biblisch zu machen. Ja, das war so das Motto der modernen Evangelikalen. Und die Führer dieser Bewegung oder die Köpfe waren zum Beispiel Bill Bright und Billy Graham. Ja, also ganz bekannte Namen. Und die haben in Amerika dann die National Association of Evangelicals gegründet, NAE. Das ist das Gegenstück zur Evangelischen Allianz in den USA. Und dort haben sie praktisch mit den Pfingstlern zusammengearbeitet. Die waren also von vornherein da mit dabei. Wobei die Fundamentalists haben die Pfingstler ausgegrenzt und haben gesagt, mit denen haben wir nichts zu tun. Also ähnlich wie Berliner Erklärung. Aber die Evangelikaner haben gesagt, wir wollen alles miteinander vernetzen und vermischen und wir wollen unsere Freunde und lieben Brüder aus der Pfingstbewegung mit dabei haben im Boot. Und dann ist es eben so gewesen, dass diese moderne evangelikale Bewegung, je länger es gegangen ist, besonders eben nach 66, 67, immer mehr den Vormarsch hatte und die Fundamentalists, die kämpferischen Bibeltreuen, wurden immer schwächer. Ja, die wurden unpopulärer in Amerika. Ja? Und die modernen Evangelikalen haben dann auch einen weltweiten Einfluss ausgeübt. Da gibt es ja die World Evangelical Alliance, also die Weltevangelische Allianz, finanziert mit hauptsächlich amerikanischen Spenden, wie so vieles. Es gab dann die Lausanner Bewegung, es gab die Weltkongresse, die von Billy Graham stark eben auch geprägt wurden. Und da, denke ich, wurde das erste Mal auch die deutsche evangelikale Bewegung stark von Amerika geprägt und beeinflusst. Man hat also das alles, denke ich, damals erst so richtig wahrgenommen, was sich in Amerika tut. Und es hat auch den deutschen Evangelikalismus oder die Allianzkreise stark beeinflusst. Und damals hat man gesagt, wir sind Evangelikale. Das gab es nämlich vorher in Deutschland gar nicht, den Begriff. Ja? Also der bezog sich schon auf diese Kompromissströmung, die nicht mehr klar bibeltreu war, nicht mehr klar abgesondert, sondern eben schon den Dialog und den Kompromiss, den faulen Kompromiss gesucht hat mit diesen Abfallsströmungen, mit diesen verschiedenen Kompromissrichtungen, die es in der Christenheit gab. Die Evangelikalen waren immer unklar in ihrer Abgrenzung zur Bibelkritik. Sie waren immer unklar in ihrer Abgrenzung zur Charismatik und sie waren immer unklar in ihrer Abgrenzung zur Ökumene. Ja? Also dort, wo die Bibel sagt, sondere dich ab von Irrlehren, haben wir ja vorher gerade gehört, mit ihnen hat nichts zu tun. Von ihnen wende dich ab. Da haben die gesagt, nein, wir wollen uns nicht absondern, wir wollen nicht sektiererisch abgekapselt sein, wir wollen vor der Welt respektabel dastehen, wir wollen intellektuell anerkannt werden. Wir praktizieren den Dialog. Und das hat sich auch in der Evangelischen Allianz niedergeschlagen. Ihr kennt wahrscheinlich viele, kennen von euch noch den Bruder Lienhard Pflaum. Der hat mir mal gesagt, als guter Kenner, sowohl im Gnadauer Verband als auch in der Allianz, hat er gesagt, schon in den 60er Jahren waren in Deutschland durch den Einfluss vieler Pfarrer, landeskirchlicher Pfarrer in der Gemeinschaftsbewegung, eine große Mehrheit der Gemeinschaftsleiter neo-orthodoxe Bartanhänger und nicht mehr bibeltreu. Also die sagen, die Bibel ist nicht 100% Gottes Wort, sondern die Bibel wird zu Gottes Wort, wenn wir sie fromm lesen oder sie enthält Gottes Wort und was man da alles für Sprüche macht. Ja? Und diese Tendenz zur Bibelkritik hat sich systematisch ausgeweitet. Heute können führende Evangelikale eiskalt sagen, ja, wir glauben doch nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus. Merkt ihr diese Verwirrung? Ja, wir glauben an Jesus, nicht an die Bibel. Ja, an welchen Jesus glaubt ihr denn dann? Muss man da fragen. Ja, an den Jesus der Mormonen oder an den Jesus der Zeugen Jehovas oder an den Jesus der römischen Kirche? Wir können doch den Herrn Jesus und den Glauben an ihn überhaupt nicht trennen von Gottes inspiriertem Wort. Und wer das tut, ist ein Verführer und ein Betrüger, ganz klar zu sagen. Und das ist genau das, was heute die Mehrheitsbasis der Allianz ist. Ja? Genauso, ich habe es vielleicht auch schon mal erwähnt, dass ich denke, das war Jürgen Werth, ein führender Sprecher der Allianz, vor Jahren schon einer liberalen Theologin gegenüber gesagt hat, ach, wissen Sie, wir in der Evangelischen Allianz, wir glauben doch gar nicht mehr so dogmatisch an die Bibel. Kaum noch jemand glaubt von uns, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Ich glaube auch, dass es Millionen Jahre waren. Ja. Nun ja, also da hat er schon gesagt, wir sind doch gar nicht mehr so fundamentalistisch, wie ihr denkt. Wir sind doch nicht mehr bibeltreu. Das müssen Sie doch verstehen. Nun, und viele führende liberale Kirchenpolitiker verstehen das in der Tat und sagen, wir schätzen die Evangelikalen, wir brauchen sie, wir haben sie integriert, sie helfen uns, das Kirchenvolk bei der Stange zu halten, ja, und man arbeitet vertrauensvoll zusammen, bis in die höchste Ebene, dass Herr Diener, Chef des Gnadauer Verbandes, gnädig aufgenommen wurde in den Vorstand praktisch der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, ja, nicht nur in die Synode, sondern auch eben in dieses Vorstandsgremium, ja. Das ist ein Vertrauensbeweis, eine hohe Ehrung, und leider hat sich Herr Dr. Diener da auch sehr drum bemüht, dementsprechend zu wirken in der Allianz. Ja, da werden wir vielleicht noch drauf kommen. Also das sind diese Dinge. Und wir sehen eben heute, um das eben auch mal so ein bisschen schlaglichtartig zu beleuchten, dass diese Abfallsbewegung vom biblischen Glauben erschreckende Ausmaße annimmt. Wie gesagt, ich beobachte das immer wieder, aber nur mal so ein paar Schlaglichter, so ein paar Akzente. Ich meine, bei der Bibelkritik, da geht es ja schon lange darum, dass man eben zwar immer noch sagt, wir glauben, dass die Bibel Gottes irrtumsloses Wort ist, aber es wird immer mehr relativiert, was darunter wirklich verstanden wird. Ja? Also man lässt das Etikett noch bestehen, aber man deutet es so um, dass im Grunde keine bibeltreue Haltung mehr ist. Ja? Eine der Fundamente, die schon lange zerstört sind, ist die Haltung zur Frauenfrage. 1. Timotheus 2, 12. Einer Frau erlaube ich nicht zu lehren, noch dass sie über den Mann herrsche, sondern sie soll sich still verhalten. Das ist offiziell schon lange gekippt. In der Allianz hat man schon vor vielen Jahren gesagt, wir begrüßen es, das Frauenpastorendienst tun wir, wollen, dass sie leiten und dass sie mitmachen und hat natürlich dementsprechend auch schon einige Frauen in den Hauptvorstand der Allianz berufen. Also das ist einfach offiziell erklärt worden. Dieses Bibelwort, das streichen wir aus unserer Bibel raus. Das ist für uns überhaupt nicht mehr interessant. Ja, das ist schon praktizierte Bibelkritik, sag ich mal. Ja, aber jetzt geht es natürlich noch viel weiter. Jetzt geht es um die Frage, ob Homosexualität eine Sünde ist, wie die Bibel es glasklar sagt, oder ob sie gesegnet werden soll, wie es eben die Kirchen tun. Und da hat man jetzt vor kurzem ein knallhartes Beispiel gehört. Das ist in Baden-Württemberg passiert. Einige haben es wahrscheinlich verfolgt, dass da also der pietistische Fraktionskreis in der Landessynode mehrere Jahre lang eigentlich sich einheitlich gegen homosexuellen Segnungen ausgesprochen hat und damit verhindert hat, dass das in der württembergischen Landeskirche so ganz durchgesetzt werden konnte. Und bei der letzten Abstimmung hat jetzt eine unbekannte Anzahl von pietistischen Abgeordneten für die homosexuellen Segnung gestimmt und hat damit den Weg freigemacht, dass das in der baden-württembergischen Landeskirche auch möglich ist. Da brauchte man nämlich eine Zweidrittelmehrheit. Ja? Und dann haben sie einfach mitgestimmt, anonym. Ja? Aber da merkt man, jetzt fängt schon so ein fundamentaler Pfeiler der biblischen Lehre an zu wanken. Warum? Weil der Zeitgeist und der antichristliche Weltgeist es will. Und das, was der Zeitgeist will, vor dem weichen die Evangelikalen immer zurück und kapitulieren und machen Kompromisse mit dem Zeit- und Weltgeist. Das ist eines ihrer Grundkennzeichen. Ja? Deswegen habe ich jetzt schon mehrfach gesagt und ich sage es auch hier nochmal, irgendwann mal wird ein bekennender Homosexueller mit großem Pomp in den Hauptvorstand der Evangelischen Allianz aufgenommen werden, als Zeichen dafür, dass man jetzt auch endlich in der Realität angekommen ist und auch modern geworden ist und das befürwortet. Ja? Ihr könnt mal sehen, wie lange es dauert. Ich weiß nicht, ob es noch 5 Jahre dauert. Ja? Das war bei allen anderen Dingen auch so und es wird, fürchte ich, da auch so weit kommen. Also Herr Dr. Diener hat sich schon sehr verdient gemacht, in Anführungsstrichen damit, dass er da vorgeprescht ist, zu schnell, zu weit. Deswegen hat man ihn auch als Allianzvorsitzenden abgewählt. Ja, aber die Richtung ist klar. Das geht in diese Richtung. Und damit wird ein Fundament nach dem anderen von Gottes Ordnung zerstört und preisgegeben von denen, die sagen, wir sind noch die Bibeltreu. Ja, und das ist eine Karikatur von Bibeltreu. Hat sie übrigens auch gezeigt. Ich habe da auf meiner Webseite einen Artikel veröffentlicht in den Formulierungen des Glaubensbekenntnisses der Allianz, das ist ja die Basis der Evangelischen Allianz. Und früher war es so, dass praktisch ganz am Anfang als zweiter Punkt zum Glaubensbekenntnis hieß es, wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Das war also die Fassung von 1972. Und 2018 hat man aus rein sprachlichen Gründen, wie der Allianzvorsitzende betont hat, das alles ein bisschen anders formuliert. Und seltsamerweise, das Bekenntnis zur Inspiration der Bibel rutschte ganz an das Ende des Glaubensbekenntnisses. Ja? Und da heißt es dann, die Bibel bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments ist Offenbarung des dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber da fehlt ein kleines Wort. Im alten Fassung hieß es völlig zuverlässig. Und in der neuen Fassung haben wir gesagt, ja, zuverlässig reicht auch. Das völlig lassen wir mal weg. Ist ja nur eine kleine sprachliche Verbesserung. Wahrscheinlich versteht niemand mehr, was völlig heißt. Es ist wahrscheinlich so ein altmodisches Wort, dass man es aus rein sprachlichen Verständnisgründen lieber weggelassen hat. Es könnte natürlich auch ein anderer Grund sein, und es ist leider so, dass man nämlich dieses völlig gar nicht mehr bekennt und gar nicht mehr will. Für 1. Timotheus 2, 12 gilt es zum Beispiel definitiv nicht mehr, laut Allianz. Ja? Und so geht es weiter. Ja, für die Aussagen zur Homosexualität gilt es auch nicht mehr. Und für vieles, vieles andere gilt es auch nicht mehr. Für die Aussagen zur Hure Babylon, für die Aussagen, dass der Tag des Herrn mit einem Zorngericht kommt, ja, vielleicht sogar für die Aussage, dass der Herr wiederkommt. All das will man gar nicht mehr so genau festschreiben und sagen. Es gibt noch andere Dinge, wo diese Aufweichung sichtbar wird, aber dieses kleine Wörtchen völlig und dieses Hintanstellen der Inspiration ist sehr, sehr bezeichnend. In den klassischen Glaubensbekenntnissen war das Bekenntnis zur Inspiration und völligen Zuverlässigkeit der Schrift an Anfang gestellt. Und das auch zu Recht, weil worauf gründet sich unser Glaube an Gott, den Vater, an den Sohn Gottes, an den Heiligen Geist? Worauf gründet er sich, wenn nicht auf die Bibel? Deswegen ist die Inspiration der Heiligen Schrift das Fundament jedes Glaubensbekenntnisses. Ja? Das war also nicht umsonst am Anfang, an der ersten Stelle. Also da sehen wir dieses Zurückweichen, diese Kompromisse mit der Bibelkritik. Dann genauso eben der Charismatismus, der Sauerteig des Charismatismus, der wurde ja mit großem Pomp offiziell aufgenommen in die Allianz mit Versöhnungsgesten und Ritualen, als man eben die Berliner Erklärung außer Kraft gesetzt hat und die Pfingstler und Charismatiker in die Allianz aufgenommen hat. Und inzwischen ist es so, dass große Teile des Pietismus, der Gemeinschaftsbewegung, der Baptisten, der verschiedenen Allianzkreise durchsäuert sind mit dem Sauerteig des Charismatismus. Ja. Das geht bis in die pietistischen Kreise rein. Schon vor einigen Jahren habe ich mal von jemandem gehört, der gesagt hat, ja, bei uns gibt es da so eine, in der Gemeinde so eine krebskranke Frau und einige Brüder haben da für sie gebetet und haben da Dämonen ausgetrieben und versucht, sie von dem Geist des Krebses zu befreien. Da sage ich, was für eine Gemeinde gehst du? Ist das eine charismatische Gemeinde? Nein, das ist eine Liebenzeller Gemeinschaft. Ja, so weit ist man da gekommen. Ja, dass man extrem charismatische Praktiken wie Dämonenaustreibung und Wunderheilungen in pietistischen Kreisen praktiziert. Und an der Spitze, nun, es hat gar nicht so lange gedauert. Der Herr Eckhard Väther, der inzwischen der Vorsitzende der Allianz ist, ist ein Pfingstler. Er ist der Vorsitzende des Mülheimer Verbandes und damit ist eigentlich also die Durchsäuerung schon perfekt geworden, ja, wenn jetzt ein Pfingstler der Vorsitzende von der Allianz geworden ist. Ja. Und auf der anderen Seite hat man 2012 den Peter Wenz, diesen extrem charismatischen Pastor aus Stuttgart, mit hineingenommen, weil er ja schließlich die größte Gemeinde Deutschlands hat. Und das war dann auch so, dass jetzt eben, vielleicht hat es jemand mitgekriegt, da gab es eine Leiterschaftskrise im Gospelforum und dieser Peter Wenz hat sich entlarvt als ein Diktator, der eben auch seinen charismatischen Mitpastoren gegenüber sich sehr willkürlich verhalten hat. Da sind Leute weggegangen. Ja, und die Evangelische Allianz hat ganz betreten sich herumgewunden, weil schließlich ist er ja Mitglied des Hauptvorstandes der Allianz, dieser umstrittene Pastor. Also da sieht man, wie der Sauerteig immer mehr um sich greift. Auf der Front der Ökumene sieht es auch dramatisch aus im Grund, ja. Es war ja schon immer so, dass eben im Pietismus bis hin zu Leuten wie Zinzendorf eine ökumenische Neigung da war. Eine falsche Offenheit gegenüber der römischen Kirche, gegenüber dem mystischen Flügel zumindest, ja. Und die Mystik war auch eine Brücke für diese ökumenischen Tendenzen. Aber das, was wir heute haben, ist also schon wirklich eine massive Irreführung und Verblendung. Kann es nicht anders sagen, ja. Jetzt vor kurzem hat eben der Eckhard Väther dem Papst, der gebeten hatte, betet für mich, einen offenen Brief geschrieben, wo er nochmal schreibt, die Wertschätzung und der gute Dialog und wie man doch die Nähe sucht und Gemeinsamkeiten mit der römischen Kirche. Und genauso auch die Weltallianz, auch der Professor Schirmacher, der ja in der Weltallianz führend mitarbeitet, ist, glaube ich, schon 6-7 Mal zur persönlichen Privataudienz bei dem Papst gewesen. Ja. Also da tut sich gerade ganz dramatisch etwas und man kann sagen, die Evangelikalen sind im Moment schärfer auf die ökumenische Annäherung an die römische Kirche als der ökumenische Weltrat der Kirchen. Ja. Die sind da weiter schon in diesem gefährlichen Preisgabe biblischer Grundsätze. Ja, es gibt noch manche Dinge, die trennen uns, aber das, was uns vereint, ist doch viel wichtiger. So ist der Tenor der Evangelikalen gegenüber der römischen Kirche. Und sie merken gar nicht, dass sie damit eigentlich genau diese biblische Prophetie selber mit erfüllen helfen, dass die Hure Babylon einmal die gesamten religiösen Kräfte der Welt sammeln wird unter ihrem bösartigen Mantel und unter ihrer Führung. Und der Kern der Hure Babylon ist die römische Kirche. Ganz klar, wenn man Offenbarung 17 und 18 versteht, dann erkennt man, und man erkennt aber auch, dass es die weltreligiöse Einheit aller Weltreligionen sein muss, die am Ende da herauskommt. Und das ist auch so erschreckend. Es kam da in einer Zeitschrift, Zeitruf, eine Meldung, und ich habe das auch im Internet schon gelesen, dass eben es eine Islamkonferenz der Deutschen Evangelischen Allianz gab, wo unter anderem Carsten Polans Institut für Islamfragen Bonn und FTH Gießen, Etem Ebrem, Leiter der Muslimischen Akademie in Heidelberg, also ein Moslem dann teilnahm, Asli Küçük, kommunale Islamberaterin und politische Bildungsreferentin Tübingen, Dr. Friedemann Eisler, evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, also das heißt jemand von der liberalen Kirche, und Hartmut Steeb, Deutsche Evangelische Allianz. Also man fängt jetzt an, mit Muslimen Dialog zu führen. Das ist auch in der Weltallianz. Professor Schirmacher rühmt sich, dass er schon mit mehreren nationalen Imamen verschiedener muslimischer Länder Dialoggespräche geführt hat. Ja? Also da wird auch die Allianz praktisch in den Dialog der Weltreligionen mit hineingezogen, über die ökumenische Verfügung. Ja? Auch das ist Babylon. Ja? Damit dürfte kein biblischer Christ etwas zu tun haben, mit dieser Verführungsströmung, die sich da abzeichnet. Also die große Vermischung wird immer schlimmer. Ja? Und auf der anderen Seite ist es interessant, dass man sich immer schärfer gegen den Fundamentalismus abgrenzt. Und dass die Fundamentalisten auch von führenden Leuten unter den Evangelikalen schlechte Noten bekommen und man sie ausgrenzt. Und das ist auch, hat eine gewisse Logik. Ja, manche sagen sogar, man sollte den Begriff Evangelikale fallen lassen, weil der sei zu konfliktbelastet und zu abgrenzend gegenüber den Evangelischen. Man könnte doch auch einfach sagen, wir sind alle evangelisch. Ja? Und damit merkt man einfach, diese Allianzkreise, die driften immer mehr in diese große Mischmascheinheit, liberale Landeskirche, katholische Kirche, Pfingstler und Charismatiker, man will alles miteinander vereinen, und nur die, die sich wirklich noch an die Bibel halten, die bleiben draußen. Die werden ausgegrenzt. Und das ist auch gut so, denn wir wollen ja gar nicht mit so einer falschen, unbiblischen Einheit identifiziert werden. Das sollten wir ganz positiv sehen. Wir wollen damit nichts zu tun. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir einfach auch verstehen, dass eben gerade dieser moderne Evangelikalismus deswegen so krank ist, weil er grundlegende biblische Lehren missachtet hat. Er ist für Neutralität und Dialog mit den Feinden Gottes. Ein liberaler Theologe ist ein Feind Gottes. Er ist ein Verführer. Er ist ein Diener des Teufels. Ja, ja, das darf man doch nicht mehr sagen. Ja, da sind wir dialogunfähig, konsensunfähig, dann können wir im politischen Spiel gar nicht mehr mitspielen, wenn wir solche radikalen Sachen sagen. Ja? Aber das ist das, was die Bibel letztlich deutlich macht. Und genau da hat der Evangelikalismus, haben die Allianzkreise schon vor Jahrzehnten versagt, aber jetzt erst wird diese Sache so richtig deutlich, dass man nämlich in einem Wahnsinnstempo in Richtung ökumenische Vereinnahmung geht und niemand schreit mehr Halt. Ja, ich habe von praktisch keine Stimme aus der Allianz gehört, die laut und deutlich gesagt hätte, das läuft schief. Selbst auch der konservative Kreis um Parzani, der gegenüber der liberalen Kirche noch gewisse Bedenken anmeldet und bestimmte richtige Sachen sagt, gegenüber der Ökumene ist er völlig blind. Ja, Parzani ist Ökumeniker. Er hat mitgewirkt an diesem Buch Lieber Bruder aus Rom, wo damals dem Papst Benedikt verschiedene evangelische Kirchenleute geschrieben haben. Da hat er auch einen untertänigen Brief an den Papst Benedikt geschrieben und ihn gelobt und eben gesagt, dass man doch die Einheit bräuchte. Ja? Versteht ihr? Das ist, der Zug ist abgefahren und er lässt sich so nicht mehr aufhalten. Man muss abspringen von diesem Zug, wenn man nicht mit diesem Zug in eine ganz verkehrte Richtung kommen will. Auch die Anpassung an die Welt und der Intellektualismus gehören zu den Eigenschaften der Evangelikalen, die wir ganz bewusst ablegen müssen. Die Bibel sagt ganz deutlich, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Aber die Evangelikalen haben einen guten Teil ihrer Fehlentwicklungen dem zu verdanken, dass man theologisch in der wissenschaftlichen Theologie respektiert werden wollte. Auch der Niedergang jetzt zum Beispiel solcher Hochschulen wie jetzt auch Liebenzell und Krishona Tabor Liebenzell und dann auch später eben der Gießener Hochschule hängt damit zusammen, dass man akademische Anerkennung wollte, dass man einen Masterabschluss anbieten wollte und musste, um irgendwelche Studenten zu halten, die gerne BAföG wollten. Ja. Und dann musste man eben Kompromisse machen, damit man anerkannt wird als wissenschaftliche Hochschule. Ja. Und diese Kompromisse bedeuten, dass letztlich man sich der Weisheit der Welt geöffnet hat und letztlich faule Kompromisse gemacht hat mit den Feinden Gottes. Und genau das, eben auch diese Öffnung zur Religionsvermischung, ist letztlich dann wirklich der Verrat von uns. Ja? Religionsvermischung und Dialog mit den Religionen geht nur dann, wenn man letztlich auch das Wort aus seinem Bibel rausstreicht, was der Herr Jesus so klar gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Habt ihr schon verschiedentlich gesagt, letztlich, dass die Religion, die Theologie der Hure Babylon muss eine Form der Allversöhnung sein. Dass nämlich jeder, der irgendwie aufrichtig glaubt oder auch jeder Muslim, jeder Hindu letztlich in den Himmel kommt. Und dass es viele Wege zu Gott gibt und nicht nur einen Weg. Ja? Also da steht dieses klare Bekenntnis des Herrn Jesus im Weg von dieser ökumenischen Einheit und deswegen wird es einfach missachtet und unterschlagen und irgendwann wird man sich vielleicht in aller Form davon distanzieren. Ja? Aber da müssen wir dran festhalten. Auf jeden Fall und um jeden Preis, wir können diesen verderblichen Weg nicht mitmachen. Vielleicht lesen wir einfach noch einmal einige Bibelstellen, die uns zeigen, wie weit die Evangelikalen abgewichen sind von dem biblischen Weg. Die bekannte Stelle aus 2. Korinther 6, die zur Absonderung ruft, ab Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und jeder Liberaltheologe ist ungläubig. Ist ja klar, jeder Katholik auch, der wirklich katholisch gläubig ist, der ist ungläubig im biblischen Sinn. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also das ist der biblische Weg, dass wir uns trennen von allem, was den Herrn entehrt, von Unglauben, von Finsternis, von Irrlehre. Dass wir nicht mitmachen bei diesem großen Mischmasch der Hure Babylon. Wenn man es genau nimmt, dieses geht aus von ihnen, ist ein alttestamentliches Zitat, wo es um das Hinausgehen aus Babylon geht. Ja? Das ist die eine Seite. Und das andere ist Judas 3, was eben auch unseren Weg prägen sollte als treue Christen. Wo es da heißt, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Kampf für den Glauben. Das ist doch intolerant. Das ist doch fanatisch. Das verschreckt doch die Leute. Ja, so kann man das heute hören, wenn man kämpft für den Glauben. Aber ihr Lieben, der Herr Jesus hat uns deswegen mit seinem Blut erlöst, dass wir von ganzem Herzen für ihn und seine Wahrheit einstehen. Nicht dafür, dass wir feige Kompromisse machen, sondern dafür, dass wir mutige Bekenner sind von dieser Wahrheit, die eben alles andere ausschließt. Das ist dieser Exklusivismus des biblischen Christentums, der ein Anstoß ist für die Weltmenschen. Ja? Ja, das geht doch nicht, dass man sagt, nur in Jesus ist das Heil. Das geht doch nicht, dass man sagt, nur die Bibel ist die Wahrheit. Ja, wo kommen wir denn da hin? Das sagen die Weltmenschen, ja? Die Sektenexperten, ja? Die haben ihre Kriterien. Was ist eine Sekte, ja? Und dann sagen sie, ja, also wer sagt, die Bibel ist die absolute Wahrheit? Ja, das ist ganz gefährlich, ja? Ja, das ist ja bedenklich, ja? Oder wer sagt, man müsste sich bekehren? Ja, das bedeutet ja, dass alle anderen ausgeschlossen sind. So ein Heilsexklusivismus. Ja, aber es tut mir leid, die Bibel lehrt einen Heilsexklusivismus. Was soll ich denn dann machen? Außer einfach das lehren, was die Bibel sagt. Ja? Und wenn die Gesellschaft feststellt, ja, die biblische Wahrheit ist gefährlich, sie ist vielleicht sogar kriminell, dann muss ich bereit sein, für diese Wahrheit auch Schmach und Verfolgung zu tragen, anstatt von ihr abzuweichen und im voreilenden Gehorsam irgendwelche falsche Lehren mir auszudenken, die so den Kompromiss beinhalten mit den Positionen der Welt. Ja? Und das ist genau das, wo sich die Wege des modernen Evangelikalismus und der Bibeltreuen radikal trennen. Und wir müssen uns überlegen, was für einen Weg wollen wir gehen? Wem will ich gefallen? Den Menschen hier, der Welt, den evangelikalen Theologen oder dem Herrn Jesus, der einmal Rechenschaft fordern wird von uns über unseren Weg, über unsere Worte, über unseren Dienst, über unsere Gemeinden. Und es ist doch ganz klar, wenn wir wirklich dem Herrn gehören und an ihn glauben, dann werden wir ihm gefallen wollen und nicht der Welt und nicht den Evangelikalen. Ja, deswegen, ich denke, das ist ganz klar, wir haben das Vorrecht und auch die Pflicht, diesem Mischmasch zu widerstehen und einen Platz einzunehmen, der menschlich gesehen nicht besonders schön ist. Das ist der Platz außerhalb des Lagers. Und damit wollen wir vielleicht schließen. Hebräer 13, Vers 13, ein ganz wichtiges Wort für die heutige Zeit. Das Lager, das war früher damals das Judentum, das offizielle Judentum, aus dem alle austreten mussten, die den Herrn Jesus als ihren Herrn und Retter bekannt haben. Die mussten wurden geächtet, wurden ausgeschlossen aus Familie und aus dem Sozialverband und hatten einen Preis zu bezahlen. Und wir haben auch einen Preis zu bezahlen, wenn wir dem Herrn Jesus treu sein wollen. Wir lesen eben in Vers 12, Hebräer 13, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Ja? Das Lager, das ist heute der ökumenische Großverband, der sich zur Hure Babylon entwickeln wird. Evangelikale, Allianzkreise, Pfingstler und Charismatiker, liberale Theologen und ökumenischer Weltrat der Kirchen. Das ACK-Lager, könnte man sagen, das ist das Lager heute. Und wenn wir dem Herrn gefallen wollen, dann müssen wir unseren Platz außerhalb dieses Lagers einnehmen. Und zwar mit Freuden. Aus Überzeugung, offensiv, dass wir ganz deutlich unseren Glauben bekennen, der immer dasselbe geblieben ist seit dem ersten Jahrhundert, seit dem Apostel Paulus. Der biblische Glaube ändert sich nicht mit der Zeit. Ja, aber die Zeiten haben sich doch geändert. Ja, aber die Bibel hat sich nicht geändert. Versteht ihr? Wir müssen einfach an dem festhalten, was die Bibel lehrt, ganz egal, in was für einem Jahrhundert wir leben. Und es wird immer Verfolgung bringen, immer Ausgrenzung in der einen oder anderen Form. Ja, aber auf der anderen Seite ist dann der Herr mit uns, wenn wir uns treu zu ihm halten. Und wenn wir wirklich an den Herrn gläubig geworden sind, dann ist uns der Beifall und der Beistand unseres Herrn 100-mal wichtiger als der Applaus von der Welt und von ihren religiösen Staffagen, von diesen ganzen Gruppen und Organisationen, Gremien und Obertheologen und Vorsitzenden und Dekanen und Präsidenten, die alle das eine sagen, kommt mit nach Babylon, kommt mit in die große Welteinheit, kommt mit in die große Weltreligion. Wir müssen den Frieden retten, wir müssen die Welt verbessern, wir müssen alles tun, damit diese Welt eine bessere Welt wird. Und das ist alles Lüge und Betrug. Ja? Deswegen, das sind die entscheidenden Punkte und wir müssen klar sehen, wenn wir in den Allianzkreisen mitschwimmen, dann schwimmen wir nach Babylon. Und dann können wir dem Herrn nicht wohlgefallen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir unseren Platz bewusst in unabhängigen Gemeinden einnehmen, die wirklich noch den biblischen Weg gehen, die sich noch zu dem biblischen Evangelium bekennen und die bereit sind, außerhalb des Lagers die Schmach des Christus zu tragen. Amen. Ja, vielleicht beten wir doch, wir wollen noch dazu aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, ja, wir leben in herausfordernden Zeiten und wir danken dir einfach dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, das wirklich schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, das uns ermöglicht, auch das Echte vom Falschen zu trennen, zu unterscheiden, was nur pseudochristlich ist und was wirklich Nachfolge und echter Glaube ist. Ach Herr, und du siehst, wie viele Menschen heute, die sich Christen nennen, auf einen ganz verkehrten Weg gehen, wie sich diese Prophezeiungen, die du in deinem Wort niederschreiben hast lassen, über die Hure Babylon, über die große Welteinheitsreligion immer mehr verwirklichen. Und wir bitten dich, dass du uns klares Licht gibst und auch die Kraft, da uns abzusondern, einen Weg zu gehen, der heute zunehmend kritisch gesehen wird und vielleicht auch verfolgt werden wird, damit wir dir gefallen und nicht den Menschen und nicht dieser Welt. Herr, schenke uns dazu die Gnade und die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen, treu zu sein und dein Wort klar zu verstehen, Herr, dort, wo es uns Anleitung gibt. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest und dass du uns aufwächst und dass du noch viele Christen aufwächst, auch aus diesen Kreisen der Allianz, wo doch noch manche aufrichtige Gotteskinder sind, die gar nicht verstehen und gar nicht merken, in welche Richtung sie gezogen werden. Schenke ein Aufwachen, schenke deinen Segen und deine Gnade für uns, dass wir ein treues Zeugnis für dich ablegen, außerhalb des Lagers. Du bist bei uns und das darf uns genügen. Wir preisen und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.